Praise God. Lass uns Platz nehmen. Du bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Halleluja. Wir haben keine andere Quelle, kein anderes Lebensmittel, keine andere Kraft, keine andere Möglichkeit als den Heiligen Geist und Jesus Christus und sein Wort. Praise God. Heute ist mein Thema, stehen wir vor der Wiederkunft Jesu? Kommt Jesus wieder? Werden wir das erleben oder was sind die Zeichen seiner Wiederkunft? Das ist eine große Frage seit 2000 Jahren. Die Jünger fragen immer wieder, Jesus, wie wird es sein? Wie wirst du das Reich auf, dein Reich aufrichten und dergleichen? So, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Die lade ich ganz herzlich ein. Für morgen. Morgen ist die Fortsetzung von heute. Gott bestimmt das Schicksal der Völker. Gott sitzt im Regiment. Er ist König. Er ist Herr. Er ist die Majestät. Er ist der König aller Könige. Und vor Jesus Christus müssen sie beugen eines Tages alle Knie und alle Zungen bekennen. Er ist der Herr. Halleluja. Am Sonntag wird das Thema sein, lebe unter dem Segen Gottes. Also, wenn du unter dem Segen Gottes lebst, dann ist es egal, was passiert. Bereit sein ist alles. So, die Frage, die uns hier bewegt ist, stehen wir vor der Wiederkunft Jesu? Die Zeit geht so wie im Flug. Wenn die Tage nicht verkürzt, denke ich manchmal, dann ja, könnten wir das gar nicht überstehen. Es geht rapide in die Endzeit hinein. Der Herr wird bald wiederkommen. Gott selbst schreibt die Geschichte. Er kommt, wie und wann er will, auf welche Art. So sein Wille geschieht. Als die Zeit erfüllt war, damals, vor 2000 Jahren ist Jesus in Bethlehem geboren. Konnte niemand aufhalten, kein Herodes, kein Augustus, kein Quirinus, keine Herrschaft, groß und klein, auch nicht der Unglaube der Juden. Niemand konnte Jesus verhindern. Er kam, weil er kommen wollte. Und er wird auch dieses Mal so wiederkommen. Das ist sein Wille, sein Plan. Nicht einmal der Teufel konnte es verhindern. Obwohl er vieles wusste, hat er ja auch die Bibel mitgelesen. In Bethlehem soll er geboren werden. Aber er kam und ja, und als der Teufel kam, war er schon weg. Dann war er schon in Ägypten, unser Herr Jesus Christus. Und so wird es auch sein bei der Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu wird eine Überraschung sein. Eine totale Überraschung. Ohne Anmeldung, obwohl 2000 Jahre wurde das vorausgesagt. Damals wurden ja tausend durch die Propheten vorausgesagt. Da kommt der Messias, der Erlöser, der Heiland. Und er kam und keiner war bereit. Alle schliefen in Jerusalem. Die erschraken, als die Weisen dann kamen. Und für die Endzeit heißt es, und das Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wo ihr es nicht erwartet. Er wird zu einer Stunde kommen, wo ihr es nicht erwartet. Ich werde nie vergessen, ich war ganz junger Pastor in Stuttgart, da hatten wir den alten schwedischen Pfingstprediger Lewi Petrus von Stockholm, der die größte Pfingstgemeinde dort hatte, mit etwa 5000 Mitgliedern. Der war bei uns in Stuttgart und dann erzählt etwas über die Wiederkunft Jesu und sagt, Leute, das war kurz nach der Gründung des Staates Israel, so in den 50er Jahren, das ist passiert. Er war der Leiter der großen Konferenz in Stockholm. Jesus kommt wieder, mach dich bereit. Und die Konferenz war toll. Jeder Bruder, jeder Pastor, jeder Referent hat was beigetragen zu diesem Thema. Jesus kommt bald wieder. Dann steht ein junger Bruder, der erzählt. Und der war der Manager, also der Mentor und der Leiter dieser Konferenz. Steht ein junger Bruder und sagt, ich habe ein Wort vom Herrn. Und geht nach vorne und er sagt, Geschwister, ich muss eines sagen vom Herrn, Jesus wird nicht wiederkommen so schnell. Und alle waren blass und bleich und er wusste nicht, was er tun soll. Ja, erklär mal, dann hat er gesagt, erklär mal, wie willst du das erklären, Jesus kommt nicht so bald. Dann sagt er, in meiner Bibel steht, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt, wo niemand damit rechnet, dann wird er kommen. Aber jetzt, wir reden alle von der Wiederkunft Jesu, er wird nicht, der Herr zeigt mir, der wird nicht da kommen, wo man alle reden, davon reden, sich bereit machen, auf den Herrn warten, er wird nicht kommen. Und inzwischen sind 70 Jahre schon vergangen, wo diese Konferenz, Jesus kommt bald wieder, gewesen dort in Stockholm. So, Jesus wird nicht so schnell kommen. Vielleicht bist du auch geschockt, wenn du das so vor 50, 60, 70 Jahren gehört hast. Israel, das Zeichen Gottes. Israel ist nicht das Zeichen Gottes, steht nicht, finde ich nicht in der Bibel. Auch wenn die Leute da irgendwelche schwierige Bibelstellen rannehmen, der Feigenbaum, lernt am Feigenbaum, aber das noch mehr, der Feigenbaum hat noch was anderes zu sagen und zu bedeuten, aber das war damals so gang und gäbe. Manchmal legen wir falsche Bibelstellen aus und dann denken, jetzt ist die Zeit, zu meinen Lebzeit muss der Herr kommen. Gewiss, er wird kommen, wo wir es nicht meinen. Jesus wird schnell kommen. So, der Bruder sagte also, Jesus kann nicht wiederkommen, weil jetzt alle von der Wiederkunft Jesu reden. Aber jetzt, wir sind in einer Zeit, wo man fast gar nicht dran denkt mehr, dass Jesus kommt. Wie viele Predigten hast du schon gehört? So nicht bei uns, ab und zu mal predige ich über die Wiederkunft Jesu, aber kaum in der Welt draußen. Geh in die Gemeinden, die werden von der Herrlichkeit sprechen. Wir lassen singen, hüpfen und tanzen und jubeln und jauchzen. Der Herr ist gut und so weiter. Wir werden bald Erweckung haben, eine Feuerkonferenz nach der anderen. Aber das stimmt alles nicht, Leute. Jesus kommt zu einer Stunde, wo keiner mehr über seine Wiederkunft redet und keiner denkt, weißt du, wenn alle bereit ist, die Axt an der Tür, ein Maschinengewehr und sich gut ausgerüstet, da wird der Dieb nicht kommen. Der Dieb kommt, wo man es gar nicht rechnet, wo man gar nicht zu Hause ist, wo man abwesend ist. So, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, so wo man Jesus nicht mehr erwartet. Jesus gibt knallharte Zeichen seiner Wiederkunft und ich möchte ein paar knallharte Zeichen, die wirklich, weißt du, ich habe mir so viele Gedanken über die Wiederkunft Jesu gemacht und Gott hat mir einige Zeichen gegeben. Zuerst einmal muss ich noch etwas korrigieren. Weißt du, ich war auch so fanatisch damals, als ich anfing, 69, 67 in diesen Jahren zu predigen. Der Herr kommt bald wieder. Plakate gedruckt, ganz Stuttgart verklebt. Eile, rette deine Seele, Jesus kommt bald wieder. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen. Johannes, was erzählst du da? Jesus ist gekommen, der kommt nicht wieder. Und Jesus ist gegenwärtig in der Gemeinde, wo zwei oder drei sich versammeln. Er ist in der Gemeinde. Und Jesus kommt wieder, ist nichts für die Welt. Das ist für die Gläubigen, dass sie alle Zeit bereit sind. Und da hat Gott mir etwas gezeigt, mehrere Sachen gezeigt, die ich einfach in den Raum stellen möchte. Jeder muss natürlich prüfen und darüber nachdenken, so wie damals Lewe Petrus sagte, ich musste mich korrigieren lassen von diesem jungen Bruder. Wenn der Heilige Geist zu dem gesprochen hat, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann habe ich mich korrigieren lassen und habe ich angenommen. Das war bei uns etwa in den 70er Jahren in Stuttgart. So 69, 70, so etwas in der Zeit. Bevor Jesus kommt, soll ich dir sagen, was da passiert? Jesus gab, und die Bibel gibt uns ganz klare Anweisungen und das Kennzeichen für die Wiederkunft Jesu, der große Abfall wird kommen. Der große Abfall wird kommen. Das sagt uns das Wort Gottes, es werden viele falsche Propheten aufstehen, Christus, der Messias, und die sagen, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist der Heiland. Die Verführung wird so groß sein, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also das ist eine schlimme Zeit, keine Erweckungszeit. Und Jesus sagt weiter, wenn er kommen wird, denkst du, dass Menschen so noch Glauben finden wird auf Erden? Denk, so eine Zeit wird es sein. Die Liebe wird erkalten, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Das werden die Endzeitzeichen sein der Wiederkunft Jesu. Die Welt wird voller Ungerechtigkeit sein, dass kaum einer selig wird. Ich muss vorstellen. Und wenn schon am grünen Holz sowas passiert, was soll dann an diesem dürren und trockenen Holz passieren? In Matthäus 24 sagt Jesus klipp und klar, doch jene Stunde kennt niemand, nicht einmal der Sohn. Ich weiß noch wie heute, ich predige in Laufen bei Heilbronn im Missionszelt und ich sage, Geschwister, kommt am Sonntagabend. Ich werde am Sonntagabend ein aktuelles Thema haben, ein fantastisches Thema. Niemand spricht darüber, ich möchte darüber predigen. Wann kommt Jesus? Und ich kann euch auf die Sekunde genau sagen, wann der Herr kommt. Und dann erzählt doch der Pfarrer, warnt von der Kirche am Sonntag, die Leute sagt, geht nicht ins Missionszelt, dort ist ein Irrlehrer. Und da kamen erst recht die Leute, die wollten den Irrlehrer hören. Der sagt auf die Sekunde genau, wann Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder beim Ton der letzten Posaune. Steht in der Bibel. Beim Ton der letzten Posaune. Da werden sich die Gräber öffnen, die Toten werden auferstehen, da kommt der Herr. Aber wann ist die letzte Posaune? Wann ist? Verstehst? Und es wird in einer Sekunde passieren. In Apostelgeschichte 1, Vers 7. Weißt du, das war ein altes Problem der Jünger Jesu. Und hier heißt es, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, wann das passiert. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis am Ende dieser Welt. Er hat uns verborgen, seine Wiederkunft. Warum? Dass wir wachen. Stell dir mal vor, ich wüsste, jetzt dann und dann kommt Jesus, dann kann ich schlicht leben, saufen, fressen, alles mögliche, mein Leben austoben und dann, ein paar Tage davor, bevor er kommt, mich bekehren und dann einfach sagen, jetzt Herr Jesus, ich bin bereit. Wenn jeder damit so denken würde, dann würden wir wirklich oberflächlich werden. Aber so niemand weiß, wann er kommt. Da muss man jeden Tag rechnen, jede Minute rechnen. Er könnte jetzt kommen. Und er wird einmal so plötzlich kommen, so unerwartet. So viele haben schon gedacht, während meines Erdenlebens wird der Herr kommen. Ich kenne so viele Christen, Pastoren, Prediger. Wenn die Zeit seines Kommens offenbar worden wäre, weißt du, dann wäre die Wiederkunft Jesu nicht mehr interessant. Dann wäre sie nicht mehr interessant. Dann haben die Nationen die Jahrhunderte hindurch geglaubt, gehofft haben, Gott gefunden, geliebt haben. Weißt du, die haben das nicht gesehen und so weiter. Ja, in der Endzeit. Aber wann ist die Endzeit? Wann ist die Endzeit? Seit Pfingsten leben wir in der Endzeit. Seit Pfingsten leben wir in der Endzeit. Und Petrus predigt in den letzten Tagen, und das sind die letzten Tage, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit der Gründung der Gemeinde Jesu, hat die Endzeit begonnen. Und die geht schon 2000 Jahre, die Endzeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer bereit sind. Alle Zeit bereit. Er kann jeden Augenblick kommen. Wir wissen nicht Tag und Stunde. So alle Generationen dürsteten und verlangten an allen Jahrhunderten, komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Sogar am Anfang haben die Christen sich gegrüßt, Maranatha. Herr, komme bald. Ja, aber dennoch hat er Zeichen uns gegeben. Zuverlässige Zeichen. Und ich möchte in aller Demut diese Zeichen hier zitieren, herbeiführen. Prüfen müssen wir selbst. Und vielleicht sind wir noch nicht so weit. Aber meines Erachtens, was wir als an Zeichen Gottes beobachten können, stehen wir bei der Erfüllung. Denn wir sind die Generation, die den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt. Mehret euch und macht euch die Erde untertan. Noch nie so viele Menschen gab es auf diesem Planeten Erde. Wir haben schon bald 8 Milliarden Menschen. Und es wächst rapide, nimmt zu. Ich weiß noch heute, dass, wo man mal gesagt hat, wenn die Welt mal 5 Milliarden Menschen haben, damals hatte sie noch 2 oder 3 Milliarden Menschen, als ich in die Schule ging. Zur Schule ging. Verstehst du, und wie rapide das alles so gewachsen ist. Und es wächst explosionsartig. Die Bevölkerungsbombe, die ist bereits explodiert. So, das ist eins, macht, füllt die Erde, macht euch die Erde untertan. Via Satellit können wir jeden Flecken der Erde untertan machen. Überall hat man Zugriff. Überall sieht man, du kannst dich nirgendwo mehr verstecken. Also diese Möglichkeiten, dass wir die Erde kontrollieren können, das hat der Mensch den Schöpfungsauftrag Gottes erfüllt. Das hat keine Generation vor uns gemacht. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. So, aber zuerst einmal ein paar andere Gedanken. Das Gute und das Böse muss ausreifen. Lasset wachsen bis zur Ernte, Weizen und Unkraut. Also Gott lässt du beides wachsen bis zur Ernte. Und dann der Herr kommt, um die Ernte einzuholen. Die Ernte der Guten, der Lieben, der Gläubigen. Endzeitzeichen gab es schon immer. Erdbeben, Kriege, Hungersnöte, falsche Propheten, Katastrophen, die gab es schon immer. Aber in diesem vermehrten Maße, wie heute, an Erdbeben, Krisen, Katastrophen, Hungersnöten und so weiter, hat es wahrscheinlich nie so viel gegeben, beziehungsweise wir haben das nicht gewusst oder nicht durch die Nachrichten erfahren. Aber so kompakt, seine letzte Wiederkunft ist tatsächlich mit der ersten zu vergleichen. Die Gerechten und die Propheten haben ersehen, die haben erwartet, die haben gehofft, wann kommst du, Herr? Wann kommst du? Und sie dachten, dass es zu ihrer Zeit sein wird. Die Propheten haben gedeutet. Und dann war es soweit. Und genauso auch heute. Die Christen fragen, vor allem treue Christen, die warten, die erwarten Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann hat Jesus gesagt, ja, und wenn er kommt, denkst du, dass er Glauben findet? Weißt du, die Liebe wird erkalten. Und es ist erstaunlich, die ersten Christen, die haben wirklich gewartet, und das war ihr ein Problem, diese Erwartung Jesu. Und weißt du, es ging, Pfingsten wurde, Jesus auferstanden, Jesus fuhr in den Himmel ein paar Tage später, dann wurde der Heilige Geist ausgegossen ein paar Tage später, und dann haben sie gehofft und gewartet, jetzt kommt der Herr, das nächste, die Entrückung. Und inzwischen sind einige gestorben. Deshalb muss Paulus 1. Korinther 15 schreiben, weißt du, von der Auferstehung, und der Thessalonicher Brief, die Thessalonicher, die haben fast gesponnen. Weißt du, wir haben gewartet, wir haben alles verkauft. Und deshalb haben sie auch so schnell die Häuser verkauft und die Grundstücke und alles verschenkt. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Und er ist nicht gekommen, verstehst du? Und da kamen Fragen auf, was ist das? Und dann Petrus schreibt, in den letzten Tagen werden Spötter auftreten. Ja, wo ist denn seine Verheißung? Wo ist denn seine Verheißung? So, niemand kann sich einbilden, dass er den Tag des Herrn wüsste, wann es kommt und so weiter. Aber eines ist sicher, beim Ton der letzten Posaune. Wie steht es in 1. Korinther 15, Vers 52? Weil da war die Frage der Jünger, der Korinther, einige leben, einige sind schon entschlafen. Und das heißt, und plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, wird der Herr kommen. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir, die wir leben, wir werden verwandelt werden. So Jesus kommt wie ein Dieb, plötzlich unerwartet, wo keiner denkt, keiner damit rechnet. Ich habe in Stuttgart eine liebe Schwester auf dem Land gehabt, so eine Bäuerin, die wohnte schon in einem alten Haus aus dem Mittelalter. 300 Jahre alt war das Haus so und so weiter. Also altes Haus, aber diese Schwester hat einen Tick gehabt. Die ist ins Bett gegangen, hat schön die Kleider hingelegt und ihre Papiere lagen schon auf dem Tisch, so dass wenn was passiert, wenn sie stirbt und der Herr kommt und so weiter, dass sie bereit ist. Und dann habe ich gesagt, Schwester, warum machst du das so? Weißt du, wenn der Herr Jesus wiederkommt, die Leute sollen nicht denken, hier hat eine Schlampe gewohnt. Verstehst du, für alles geordnet, schön, sauber. Die hat auf den Herrn gewartet. Die hat gewartet, entweder der Herr ruft sie ab oder die Entrückung findet statt. Sie hat nichts erlebt von beiden. Die Entrückung hat sie nicht erlebt, aber der Herr hat sie abgerufen. Und wir müssen so oder so begegnen. Wir haben auch hier, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Wir werden gleichzeitig mit ihm in die Luft entgegengerückt. Und die Frage ist, was ist einfacher, zu sterben oder entrückt zu werden? Weißt, wir träumen von der Entrückung. Du, da kannst du nichts mehr bereit machen. Die Schwester konnte noch ihre Akten ordnen, ihre Kleider, Socken, Schuhe und so weiter schön aufhängen und sich bereit machen. Du kannst nicht, verstehst du? Du wirst plötzlich rausgerissen, was es auch immer ist. So, der Herr Jesus kommt plötzlich, wo keiner darüber redet, wo es so still geworden ist. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, verstehst du? Nur dieses Pärchen da, Josef und Maria. Er wird kommen. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Sicher ist seine Ankunft. Er hat gesagt, dass er kommt. Und hier schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, und jetzt pass auf, ein Endzeitzeichen. Wenn sie sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Ein Endzeitzeichen. Ein großes Endzeitzeichen. In der ganzen Welt globaler Friede. Obama, Putin, Türken, Deutsche, was weiß ich, Juden, Araber, Christen, Moslems, alle haben Frieden. Keine Gefahr. Die Terroristen sind jetzt erledigt. Warte mal ab, wenn die ISIS vernichtet ist. Jetzt haben wir die Terroristen beseitigt. Endlich mal sind die alle ermordet, diese Verbrecher. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, da ist keine Gefahr, dann wird das Verderben schnell über sie herfallen, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen, wenn sie sagen, und jetzt bitte, lies die Zeitung, hör die Nachrichten, das ist ganz arg wichtig. Wenn dann verkündigt wird von der UNO, vom Vatikan, vom Ökumenischen Rat oder was weiß ich von wem, verkündigt wird, wir haben jetzt Frieden, endlich, Gott sei Dank, Frieden in dieser Welt, endlich mal. Weißt du, aber der Herr sagt hier, und das Wort Gottes, da nützt auch kein Atombunker. Das wird so plötzlich kommen und so unerwartet passieren. Deshalb, Christen müssen sich hüten vor überzogene Bibelauslegung. Da müssen ein paar Dinge passieren. Weißt du, wo die Weichen gestellt werden? Viele glauben, weißt du, die glauben die ganze Zeit falsch an der Bibel. Wir glauben an die ganze richtig geteilte Bibel. Nicht nur an ein paar Bibelstellen. Weißt du, es ist so wichtig, dass du an die ganze richtig geteilte Bibel glaubst. Etliches ist für Israel. Etliches gilt für David, für Abraham, für Moses, für Jesus, für die Gemeinde. Für bestimmte Gruppen von Menschen. So für einzelne Menschen, auch im Neuen Testament. Oder manches für die Urgemeinde. Und einiges für die Märtyrer, die Seelen und dem Altar. Und dann für die Auserwählten. Und manches für dich und mich. Verstehst du? Wir dürfen nicht alle Bibelstellen in ein Paket sagen, das ist alles für mich. Glaube an die ganze geteilte Bibel, schreibt Paulus an Timotheus. Alles, was in der Bibel ist, ist von Gottes Geist gegeben, eingegeben zu Unterweisung und ist nützlich zur Unterweisung für die Gläubigen, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Es ist nützlich zur Unterweisung, aber nicht alles ist, dass du jetzt glaubst. Fast alle Verführungslehren im christlichen Bereich vermischen und verkehren die Heilszeiten Gottes. Weißt du, Gottes Zeit war mit Israel, Gottes Zeit war mit der Urgemeinde, Gottes Zeit ist mit den Letzten. Und zuletzt und in den letzten Tagen heißt es in der Bibel. Die Bibel macht den Anfang unterschiedlich und das Ende. Und in den letzten Tagen, da werden Dinge passieren. Im Alten Testament offenbarte sich Gott in Israel durch das Gesetz. Im Neuen Testament offenbarte sich durch die Gemeinde und durch die Gnade. Und ja, durch den Heiligen Geist. Im kommenden Gottesreich, wo die Hütte Gottes bei den Menschen kommt, weißt du kannst nicht warten auf das irdische Reich. Denn nämlich das Problem ist bei Israel, bei der katholischen Kirche und bei vielen Pfingstlern und Charismatikern, die mit dem Wohlstandsevangelium, die warten das Reich Gottes hier auf Erden. Das kommt nicht durch eine Organisation. Und ich meine, die katholische Kirche ist eine Organisation, Reich Gottes auf Erden. Aber das ist nicht das. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und auch Israel. Und die Jünger fragten, Herr, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und der Herr hat nicht gesagt, wann er das tut. Apostelgeschichte 1, Vers 7. Und ihr sollt nicht fragen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Jünger sein. Jehovas Zeugen, das soziale Evangelium und was auch immer ist, die wollen das Reich Gottes hier auf Erden. Immer wieder in jedem Jahrhundert gab es irgendeine Gruppe, die das Himmelreich hier auf Erden gebaut haben. Wenn wir Jesus begegnen, ihr Lieben, wir werden Jesus in der Luft treffen, in den Wolken und werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Fast alle Verführungslehren versuchen hier einfach auf der Erde zu gründen. Deshalb glaube an die ganze richtig geteilte Bibel. Das Reich Gottes ist in uns. Jetzt, solange wir hier auf dieser Erde leben, ist das Reich Gottes nicht in der Welt, sondern in uns. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es kommt nicht mit äußeren Gebärden, steht in der Bibel. Muss nicht glauben, dass jetzt plötzlich alle Christen Mercedes fahren, Eigentumswohnungen haben, Erfolg haben, verstehst, Wohlstand haben, viel Geld, sich alles leisten können. Nein, die müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deshalb ist Ausgewogenheit sehr wichtig. Und bei vielen Christen, weil sie die Bibel nicht richtig teilen und nicht richtig verstehen, da gibt es eine ganze Menge Probleme. Und entstehen viele Probleme durch die Unausgewogenheit, durch Einseitigkeit, kriegen sie geistige Schräglage. Und dann denken, ich muss mehr beten, mehr glauben, mehr fasten, mehr loslassen. Vielleicht musst du ganz was anderes tun. Und der Teufel versucht Menschen, er hat Jesus versucht, durch Übertreibung zu Fall zu bringen. Durch fromme, religiöse Übertreibung, was es auch immer ist. Durch falsch ausgelegte Bibelstellen, durch falsch verstandene Bibelstellen. Sprich zu den Steinen. Oder er hat befohlen, Psalm 91, seinen Engeln, sie werden dich auf Adlersflügel tragen. Oder Engels tragen und sie werden dich rübertragen. Du wirst nicht an einen Stein stoßen. Spring runter. Verstehst du? Der Teufel kommt mit einseitig ausgelegten Bibelstellen, aus dem Zusammenhang herausgerissenen. Deshalb muss man sich immer prüfen, wem hat der Herr das gesagt, für wen gilt, für welche Zeit. Man muss es immer im Kontext lesen. Der Teufel ist so listig. Sein Wesen ist Übertreibung. Er überzieht gerne oder unterzieht, verstehst du, dass er was weglässt. Die neutestamentliche Endzeitprophetie, weißt du, die ist total anders. Und wir tun die ganzen Israel-Fanatiker leid. Verstehst du, in der Bibel steht für die Endzeit keine Prophetie für Israel. Keine Verheißung für Israel. Israel hat seinen Auftrag erfüllt. Als Jesus kam, hat Israel den Auftrag erfüllt. Und Israel ist kein Zeichen für die Endzeit. Martin Buber sagt, Israel ist mit dem falschen Bein in diese Weltgeschichte zurückgekommen. Und daraus kommen viele extreme Lehren. Israel. Jemand hat mir neulich geschrieben, Israel ist ein sicheres Zeichen Gottes für die Wiederkunft Jesu. Ich finde es nicht. Die Braut des Herrn ist nicht Israel, sondern die Gemeinde Jesu. Und da kommen falsche Auslegungen. Der Leib Jesu, wo er das Haupt ist, da ist für Israel kein Platz. Da ist die Kirche. Nicht Israel wird entrückt. Die Gemeinde Jesu Christi. Viele sind dumme Christen, tut mir leid, Gott verzeihe mir, dass ich so denke. Die fragen, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Die denken, 1948 am 15. Mai ist das Reich Gottes hier auf diese Erde gekommen. Das ist nicht der Fall, meine Lieben. Israel ist ein Volk, eine Nation, entstanden ist okay, aber hat keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist, was der Heilige Geist oder die Engel, Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8 gesagt haben. Jesus ist nicht gekommen, um die Wiederherstellung des Reiches Israel zu vollenden und das interessiert ihn absolut gar nicht. Er will seine Gemeinde bauen und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Und zwar, die Gemeinde wird durch die Kraft des Heiligen Geistes gebaut. Das Johannesevangelium und die Apostelgeschichte berichten davon. Die Petrusbriefe, die Johannesbriefe, der Jakobusbrief, der Judasbrief, der Hebräerbrief, sie reden nicht ein einziges Wort über Israel. Sie reden über die Wiederherstellung und Bau der Gemeinde Jesu, dem Reich Gottes, der Heiligung. alle diese geistlichen Unterweisungen in Epheser, in Philippi, in Kolosser, in Philemon, 1. Timotheus, 2. Timotheus, in Titusbrief beschränken sich auf die Gemeinde Jesu und nicht auf Israel, Leute. Ich will nur ein paar Irrtümer zuerst mal aus der Welt schaffen, ein paar heilige Kühe schlachten, ob es einem passt oder nicht. Die 7-Cent-Schreiben sind an die Gemeinden gerichtet. Schreibe an die Gemeinde in Philadelphia, in der Gemeinde in Ephesus, in der Gemeinde an Sardes, in der Gemeinde zu Thyatira oder wo auch immer. Da ist kein einziger Brief an die Juden geschrieben, im Gegenteil. Dort werden sogar Juden als Synagoge Satans erwähnt in den Sendschreiben. Gar nicht so himmlisch. Und so weiter. Und da, auch die ganze Offenbarung, da ist kein Platz für Israel. Die 24 Ältesten, manche kommen und sagen, das ist Israel, die 24 Ältesten. Nein, das sind die Patriarchen und die Aposteln. Und das sind die 24 Ältesten, die auf dem Stuhl sitzen werden und mit Christus regieren werden. Die Gemeinde Jesu ist die Ekklesia, die Herausgerufene, und sie hat seit Pfingsten zu existieren begonnen. Und diese Gemeinde, und auch nicht alle, die zur Gemeinde gehören, die irgendwo eingeschrieben sind, sondern die zum Leib Jesu Christi gehören, werden entrückt, meine Lieben. Deshalb ist es so wichtig, nicht, dass du Mitglied einer Kirche bist und dass du deine Mitgliedsbeiträge zahlst. Nein, du solltest dich einbringen ins Reich Gottes und ein Teil des Leibes Jesus sein. Der Mensch, Christ oder nicht Christ, dem werden Probleme nicht vermieden. Der wird die Probleme nicht vermeiden können. Der wird Krankheit nicht vermeiden können. Der wird Traurigkeit nicht vermeiden können. Die Stürme nicht vermeiden können. Weißt du, die werden es nicht vermeiden. Christ oder nicht Christ, wir werden alle durchmachen. Aber der Gläubige hat den Tröster, den Heiligen Geist. Gerade in dieser schwierigen Zeit. Und der wird bei euch bleiben alle Tage bis in alle Ewigkeit. Der Gläubige hat die Gegenwart Gottes. Der Gläubige lebt unter der Gnade Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Die negativen Dinge werden kommen. Und zwar, es wird alle treffen, dich und mich. Selbst wenn du noch so fromm bist. Selbst dir. Ich sage euch eines, die Heiligen haben mehr Probleme wie die normalen Glieder, Geschwister, Gläubige, die was Besonderes im Reich Gottes sind. Je höher der Berg ist, desto kräftiger wehen die Winde und die Stürme. Verstehst du? Und je dünner ist die Luft dort oben. In aller Liebe. In aller Liebe. Weißt du, je näher du zum Herrn kommst, dann musst du viel leiden. Die Schwierigkeiten sind da und Christen sollten Realisten sein, mit beiden Beinen in dieser Welt. Wenn es so schwer wird, dass du fast verreckst, fast umfällst, fast zusammenbrichst, in dem Moment wird der Herr kommen und wegschnappen. Wie heißt es in der Bibel? Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und das ist ein Zeichen. Bevor du stirbst und krepierst und versagst, wird der Herr dich wegschnappen, durch was auch immer. In all den dunklen Stunden kann das Kind Gottes sich an die Brust Jesu lehnen und kann in seinen Armen fallen, kann seine Augen schließen und kann sagen, sicher in Jesu Armen und ruhig werden. Das ist, was wir können, hier in dieser Welt, solange wir hier im Fleische leben, egal was kommt und wie es kommt, wie stark und wie massiv diese Einbrüche auf uns zukommen, wie erdrückend das alles ist, spielt keine Rolle. Wir haben den Heiland und wir können an seine Brust fliehen. Meister, siehst nicht wie Verderben, so wie die Jünger im Boot. In der Nähe Jesu fürchtet man sich nicht. Ich bin geborgen, ich weiß, mein Heiland lebt. Übrigens, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Wir kämpfen nicht gegen irgendeine Ideologie. Nein, wir kämpfen auch nicht gegen irgendwelche Schwärmerei oder falsche Lehre oder Rasse oder Nation. Auch nicht gegen die Zionisten. Lasst alle machen, was sie wollen. Wir kämpfen für Jesus und für sein Reich, ihr Lieben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Sache, an der wir stehen. Ja. Und die Frage, stehen wir vor der Wiederkunft Jesu? Kommt Jesus wieder? Gibt es sichere Endzeitzeichen? Ich weiß, es gibt einige. Viele werden es nicht glauben. Weißt du, die Jungfrauen gehen dem Bräutigam entgegen. Die Klugen und die Törichten, die haben alle Öl. Die gehen alle dem Bräutigam entgegen. Und der Bräutigam verzieht. Und alle werden schläfrig. Die Guten wie die Schlechten. Die Lieben wie die Netten. Alle werden schläfrig. Und dann kommt dieser Ruf, der Bräutigam kommt. Und dann gibt es einen gravierenden Unterschied. Die einen haben Öl in ihrer Lampe und Zusatzöl und die anderen haben nicht weiter gedacht. Die haben gedacht, es reicht, unser Herr wird kommen und wir brauchen das alles nicht. Du siehst also, wenn du dich vorbereitest auf die Wiederkunft Jesu, ist so wichtig, dass du mehr denkst als sonst. Die zweite Meile, Verstehst du? Er könnte verziehen. Es könnte später werden als sonst. So, sichere Endzeitzeichen ist die Verführung der Christenheit. Und zwar die sanfte Verführung. Nicht diese Stasi, KGB und Sicuriatis und all diese bösen Buben. Nein, diese sanfte Verführung. Es ist gefährlich, Geschwister, wenn der Löwe nicht mehr brüllt. Dann weißt du nicht, aus welcher Ecke die Gefahr kommt. Die falschen Propheten mit dem falschen Evangelium. Weißt du, Jesus will nicht das irdische Königreich aufrichten. Er bringt Gericht, nicht Gnade. Er bringt Gericht, er räumt zuerst mal mit den Bösen auf. Mit einem eisernen Besen wird er die Völker reinigen. Von wegen das Großreich Israel, dieses, was die Juden geträumt haben. Das ist zu spät, das ist ausgeträumt. Oder die katholische Kirche, oder die Freimaurer, New Age. Oder die ISIS, Moslems, dass die ganze Welt jetzt muslimisch wird. Alle wollen das Paradies auf Erden gründen. Das kommt nicht durch menschliche Macht und Gewalt. Das kommt durch Gottes Kraft. Und erst wenn das Böse bereinigt ist. Und der Herr muss zuerst mal den Teufel von dieser Erde davon jagen. Und weißt du, diese Frommen sind gefährlicher wie die Spiritisten und Okkultisten und die Esoteriker. Jesus kommt nicht auf diese Erde. Er trifft seine Gemeinde in den Wolken. Und die Bibel sagt, und wir werden ihm entgegengerückt in den Wolken und werden bei dem Herrn sein. Alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit. Wir werden dem Herrn entgegengerückt. Ganz plötzlich, mit den Bruchteilen von Sekunden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich ihm entgegengerückt auf den Wolken zu dem Herrn und dem Herrn entgegen. Und wir werden bei ihm bleiben alle Zeit. Ganz wichtig. Markus Kapitel 13, Vers 24 bis 32. Lies mal das als Hausaufgabe. Die restlichen Versen, aber ich will nur einen Vers rausbringen. Dann wird man den Menschensohn kommen sehen, mit großer Macht, mit großer Macht. Halt dieses Wort fest, mit großer Macht. Der wird nicht so kommen, so, ja, schlicht und einfach. Das erste Mal kam er in Niedrigkeit, das zweite Mal kommt er in Erhabenheit, als Herr des Universums. Und dann beugen sich alle Knie vor ihm und dann bekennen alle Zungen. Er kommt mit großer Macht. Jesus kommt, um seine Herrschaft anzutreten. In Johannes 12, Vers 8, 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Denn wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen will, den wird auch mein Vater ehren. Also, wir müssen Gott jetzt hier dienen und beweisen, ich liebe Jesus. Ich bin für Jesus da und so weiter. Jesus kommt, um seine Ernte einzuholen. Und er sagt, wenige sind der Arbeiter. Betet den Herrn, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Die Ernte ist groß. 7 Milliarden Menschen brauchen Jesus. Und wer geht heute noch und predigt? Am Schluss von der Endzeit, da wird ein Engel durch das Universum fliegen und das ewige Evangelium predigen. Weil da wird sonst kaum jemand da sein. Die Engel werden dann predigen. Genauso Weihnachten jetzt. Weißt du, an Weihnachten predigen die Engel. Geh mal ins Kaufhaus. O du Fröhliche, stehst du? Oder dann und so weiter. Christ der Retter ist da. Jetzt singen sie auch andere Lieder, verstehst du, nicht mehr diese christlichen Lieder. Aber siehst du, Jahrhunderte hier in Europa und woanders wurden christliche Lieder gesungen. Die Menschen waren religiös, sie sind jetzt antireligiös. Weihnachten soll abgeschafft werden, Weihnachtsmärkte sollen abgeschafft werden, alles muss abgeschafft werden, Weihnachtsbaum soll sogar abgeschafft werden. Jesus kommt, um die Ernte einzuholen, die Erlösten zu sich zu nehmen, in die Wohnungen, die er bereitet hat. Die sollen dort sein, wo mein Diener ist. Also wo ich bin, dort soll auch mein Diener sein. Jesus kommt, um sein Versprechen einzulösen. Seine Worte. Ich komme wieder. Halte, was du hast. Dass niemand deine Krone nehme. Werd nicht leichtfertig. Er kommt, um die Lügen der Juden zu strafen. Weißt du, er ist gestorben oder gestohlen und so weiter. Seine Jünger haben ihn geklaut. Und es ist nicht wahr, dass er auferstanden ist. Der hat es gar nicht gegeben, wahrscheinlich. Weißt du, all diese Lügen, die dann verbreitet worden sind über Jesus. Und er wird kommen und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Nur als Beispiel, 2000 Jahre lagen die Juden falsch, sind dem Teufel aufgesessen. Bis heute. Bei seinem ersten Kommen wurden die Fundamente gelegt, wurde der Same, das Evangelium ausgestreut, das Evangelium verkündigt und wird noch weiter verkündigt. Und ein Zeichen, dass Jesus gesagt hat. Und er hat angekündigt, dieses Zeichen, bevor das Ende kommt, das Evangelium wird aller Welt zum Zeugnis gepredigt. Und erst diese Generation ist so weit, dass überall, wo Coca-Cola gibt, dort ist auch Jesus hingekommen. Verstehst du? Oder wird Jesus verkündigt? Verstehst du? Überall, wo Jeans gibt, weißt du, wo die Leute sich dem Westen geöffnet haben, mehr oder weniger, überall, keiner kann sagen, ich habe nichts von Jesus gehört. Sogar in den arabischen Ländern, da wurde der Jesus-Film da nonstop fast gespielt, durch Sender und verteilt. Weißt du, von Jesus haben fast alle gehört und wissen, was es Jesus ist. Viele wollen es nicht wissen, aber die wissen alles. Auch im Kommunismus, im Atheismus, in Russland und woanders. Überall. Und die Bibel ist in so vielen Sprachen, fast allen Sprachen der Welt übersetzt. In mehr als 5000 Sprachen ist die Bibel bereits übersetzt, das Wort Gottes. Und das Evangelium wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt. Und immer wieder wird noch gepredigt. Ich habe zeitlang die Missionsgeschichte verfolgt. Es war interessant, die Herrenhuter Gemeinde, die hat vor 200 Jahren Missionare nach Alaska geschickt. Die Eskimos sollen das Evangelium hören, verstehst du? Dann andere gingen dort und dort. Und dann passierte in den 50er Jahren eine Tragödie. Da sind fünf Männer gewesen, fünf Männer, die sind zu den Aukas gegangen. Und die haben gesagt, wir möchten Aukas in Mittelamerika das Evangelium, in der Amazonasgegend das Evangelium bringen. Und sie sind erst gelandet, zuerst haben sie versucht, Geschenke abzuwerfen, was auch immer getan und Freundschaft mit diesen Wilden zu schließen. Das war ein Stamm, waren von der Wycliffe Bibelübersetzer, die wollen Freundschaft schließen. Und die landen und gehen auf die Leute zu, vielleicht eine falsche Reaktion, was auch immer war, wir wissen es nicht genau. Die wurden alle ermordet. Und es ging wie Lauffeuer durch die Medien. Fünf junge Männer, die noch nicht einmal nichts getan haben, groß nichts geschrieben haben, keine Bibel übersetzt haben, überhaupt nicht gepredigt haben, die sind ermordet worden, während sie nur angekommen sind zu diesen Aukas. Und wisst ihr, was passiert ist? Durch diese Nachricht sind mehr als 1000 Bibelübersetzer haben sich gemeldet und das ist explosionsartig, plötzlich überall in der Welt wirklich Bibelübersetzer und die fangen die Bibel übersetzen und missionieren und so weiter. Und das Schöne dabei war, eine Frau, der Auka-Missionare, der hat gesagt, ich gehe zu den Mördern meiner Männer oder unserer Männer und die durfte die Leute zum Herrn Jesus führen. Und es war eine große Bewegung, als sie dann dorthin kam, die Mörder ihrer Männer zum Herrn zu führen. Du siehst, die Liebe Gottes ist so stark und Gott erreicht die Wildesten. Die Wildesten. Und das ist erst in diesem Jahrhundert, vor etwa 60 Jahren. Das ist erst da, wo diese explosionsartig diese Bibel übersetzt über die Welt ging. Und das Schöne dabei ist, wir haben hier eine Schwester auch gehabt, die hat in Tschad die Bibel übersetzt. Und Ursula, und sie hat übersetzt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, heute geht es so einfach mit Computer, man gibt es rein, das Alphabet und die Worte und so weiter, das Wörterbuch. Und da geht, man muss nur das Markus-Evangelium übersetzen und dann kann man alles andere dann nachher spielend übersetzen. Und das hat sie gemacht. Und eine einfache Frau, die gar nicht große Ausbildung hatte, aber sie hat die Sprache erlernt, der Sprache eine Schrift gegeben und sie hat dann das Markus-Evangelium übersetzt und andere haben dann weitergemacht. Und der Computer hat das weitergemacht. Wisst ihr, wir leben in einer modernen Zeit. Und ich sage ganz bewusst, unsere Zeit ist eine moderne Zeit. Eine Zeit, wie es nie war. Wie es noch nie war in der ganzen Geschichte. Nur nebenbei, lass uns ganz nur festhalten. Jesus hat angekündigt, das Evangelium wird gepredigt der ganzen Welt zum Zeugnis. Durch Radio, Evangelisation nach dem Krieg, hier 48 und so weiter. Da wurde durch die ganzen amerikanischen Heilungsevangelisten und später diese charismatische Bewegung, die kamen und haben gepredigt, das Evangelium gebracht, rund um die Welt. Gemeinden sind entstanden. Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann, erst wenn das gepredigt ist. Also, Jahrhunderte vorher hätte Jesus nie kommen können, selbst wenn er gewollt hätte. Nur als Beispiel. Und dann wird das Ende kommen, wenn alle gehört haben und keiner sich entschuldigen kann, ich habe es noch nicht gehört. Und du sagst ja, was ist mit denen, die vorher gelebt haben? Du musst eines verstehen, wie Gott Familien rettet. Wenn Gott eine Sippe rettet, eine Rasse rettet, ein Volk rettet, verstehst du, einer aus einem ist die ganze Linie gerettet. Um Davids Willen, wenn irgendjemand gerettet wurde. Aus der Familie wird das ganze Haus gerettet. Zum Haus gehört mehr als nur Vater und Mutter. Nur nebenbei, verstehst du? Und dann ist der ganze Stamm, der Gesegnete, durch den werden tausend Generationen gesegnet. Deshalb sei froh, dass du glaubst und vielleicht der Einzige in der ganzen Familie bist. Danke Gott. Danke Gott dafür. Du bist das Licht. Und da braucht man nicht so viele Lichter. Ein Licht, ein Salzkörnlein reicht schon aus, um die Fäulnis aufzuhalten. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 25 und so weiter. Und da heißt es, und er, dieser Jesus, muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Bis jetzt hat Jesus noch nicht alle seine Feinde unter seine Füße. Wie herrscht Jesus? Ich verstehe einmal. Römer Kapitel 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird Satan unter eure Füße setzen und treten. Er wird zertreten und Satan unter eure Füße setzen. Weißt du, Jesus Christus herrscht. Er ist der Sieger von Golgatha. Er hat den Triumph vollbracht. Es ist vollbracht. Aber jetzt muss er noch in deinem und meinem und unserem Leben Satan zertreten und unter meine Füße setzen. Unter eure Füße. Deinen Teufel. Deine Dämonen, deine unreinen Geister, deine Untugenden. Und der letzte Teufel, der unter deine Füße kommt, ist der Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hier ist bei den Christen noch so viel Land einzunehmen, wie eins bei Josua. Weißt du, da liegt noch so viel Brachland. Bis alle seine Feinde, alle dämonischen, ungöttlichen, ungeistlichen Mächte in unserem Leben unter unsere Füße stehen. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Bei einem geht es schneller, bei einem anderen geht es nicht so schnell. Weißt du, die müssen alle unter unsere Füße gelegt werden. Und wir müssen sie unter Kontrolle haben. Und da ist noch so viel, was der Herr Jesus unterwerfen soll. Paulus sagt, ich möchte den Gehorsam Christi unter euch aufrichten. Er muss noch so viel Besitz einnehmen. Er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter unsere Füße gelegt hat. Alles überwunden hat. Und dann wird er kommen. Dann wird er die Posaune blasen lassen. 1. Korinther nochmals 15, Vers 25 und folgende Verse. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde besiegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles, was er unter seine Füße getan hat, nach Psalm 8, Vers 7, schon eine alte Prophezeiung aus dem Alten Testament. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so soll es sicher sein. Nichts ist ihm ausgenommen, was ihm nicht unterworfen wäre. Er ist, der die Herrschaft hat. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig, singen wir in einem Lied. Wenn aber an dem Tag, an dem der letzte Feind der Tod entmachtet ist, also diese Unterwerfung von ihm gewaltsam zu Ende gebracht worden ist, dann wird es für die, die nicht an Jesus glauben, keine Gnade geben, aber wir werden auferstehen. Der letzte Feind muss zuerst mal besiegt werden, der Tod muss überwunden werden. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 heißt es hier, da, dieser Jesus, der von euch ging in den Himmel und dort aufgenommen wurde, dieser Jesus wird wiederkommen, genauso wie er gen Himmel gegangen ist. Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gen Himmel gegangen ist. Jesus ist nicht zum Himmel geflogen wie eine Rakete und dann irgendwo verschwunden. Nein, lies mal, wie das passierte. Eine Wolke kam, verstehst du, und plötzlich nahm ihn weg. Er war plötzlich nicht mehr da. Der stand noch neben mir vorhin und hat neben mir gesprochen. Eine Wolke nahm ihn und er wurde unsichtbar. Und so wird es auch mit unserer Entrückung sein. Und plötzlich lösen wir uns in Luft auf. Das war, was bei Jesus passiert. Und eine Wolke nahm ihn weg. Und dieser Jesus wird wiederkommen. Judas Kapitel 14 und 15, Vers 15 und Vers 14. Dieser Judas, der hat geweissagt. Es hat aber auch von diesem geweissagt, der Henoch, der siebte von Adam, und hat gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und sie zu strafen und so weiter, um ihre gottloses Wesen und Wandeln, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Er kommt mit tausenden Heiligen, das sind die Erlösten. Jeder, der heute Abend stirbt, ist sofort bei Jesus. Glaub nicht, weißt du, da gibt es religiöse Menschen, die glauben an den Seelenschlaf. Wir schlafen nicht, die Seele schläft nicht, die Seele kann nicht schlafen. Die Seele schläft nie. Die Seele ist immer aktiv, selbst wenn du nachts schläfst, schläft die Seele nicht. Verstehst du, und erst recht, wenn du tot bist, die schläft nicht. Er wird sie aufwecken, du bist bei Jesus. Du bist dem Augenblick, wo du hier die Augen zumachst, bist du bei Jesus. Und er wird kommen. Was hat Jesus so im Schächer gesagt? Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Verstehst heute noch? Muss nicht lang warten. So, Philipper Kapitel 3, Vers 21. Denn er wird unseren armseligen Leib in der Gestalt seines verherrlichten Leibes verwandeln, nicht auferstehen. Also eigentlich muss ich euch eines sagen, Christen sterben nicht. Christen gehen nur rüber, wechseln das Zimmer, wechseln die Wohnung. Die machen hier die Augen zu. Und Corrie ten Boom hat einmal so schön gesagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Verstehst du? Nichts anderes. Er wird unseren Leib verwandeln und das jetzt so zerbrechliche Gefäß mit Ehren füllen. Jesus wird wiederkommen mit tausend von Engeln. So plötzlich. Und dann werden wir den in seiner ganzen Macht und Majestät sehen, der sich einst unter der Schwäche unseres Fleisches sich verborgen hat. Und dann Philipper 2, Vers 9, darum hat Gott ihn so erhöht. Darum ist Christus erhöht und darum wirst du auch mit erhöht. Er hat ihn auferweckt und sich zu Rechten gesetzt. Und das Gleiche passiert mit dir. Du wirst in dem Moment, wo du hier deine Augen zudrückst, bist du bei Jesus. Dein Körper bleibt hier, wird Asche, wird Erde, wird Staub, was auch immer. Seit Pfingsten ist die Endzeit, bis zur Wiederkunft Jesu, bis zur Entrückung der Gemeinde, bis der letzte Gläubige von dieser Erde verschwindet. Dann geht es genauso wie beim Henoch. Der wandelte mit Gott und wurde nicht mehr gefunden. Und das ist, Brüder und Schwestern, das klingt komisch, was ich sage. Wir müssen so mit Gott wandeln, dass wir nicht mehr gefunden werden. Warum auch immer. Hör mir zu bis zum Schluss. Ich werde ein paar Dinge bringen, was Gott mir in all den Jahren, wo ich predige, aufgeschlossen hat. Ich möchte es in ein Paket reinpacken, deshalb weiß ich nicht, ob ich das alles schaffe heute Abend, aber ich werde es mich bemühen. Weißt du, wir leben in den letzten Tagen. Wir sind die Generation. Warum? Ich sag euch, wir sind die Generation, die von Kriegen geprägt ist, von Katastrophen, von Hungersnöten und so weiter, alle möglichen Dingen. Und Jesus sagt, das Evangelium wird gepredigt werden. Guck mal, so frei, wie man heute predigt, wurde noch nie gepredigt. Durfte es ja nicht. Du brauchst es vom Papst die Genehmigung. Oder was weiß ich von wem? Vom Staat, vom Kaiser oder von der Regierung. Aber wir haben jetzt Freiheit. Die Türen schließen sich. Jetzt habe ich neulich gelesen, oder was heißt, heute habe ich eine Nachricht bekommen, in Norwegen. Da weißt du, Norwegen wird ein christliches Land sein. Aber da sind Eltern Kinder weggenommen, weil sie christlich die Leute erzieht, die Kinder erziehen. Und ich habe gesagt, Sünde ist gefährlich. Kinder tut keine Sünde, sündigt nicht. Es ist nur deshalb, die werden extrem. Nur weil die gelehrt haben, rumänische Geschwister, die dort gelehrt haben, Kinder passt auf vor Sünde und dergleichen. Ich weiß, der Teufel hat auch hier in Berlin schon Kinder weggenommen, weil eine Mutter sagte, also es gibt den Teufel. Und dann wurde das Kind aus dem Kindergarten abgeholt, habe ich für diese Frau eingesetzt. So, ich weiß, wovon ich spreche. Wir haben Christenverfolgung im christlichen Land. Da darfst du nicht mehr von der Sünde reden. Da darfst du nicht mehr vom Teufel reden. Aber den gibt es. Und je weniger man vom Teufel redet, desto aktiver ist er. So. Das Evangelium wird bis im letzten Winkel übertragen. Via Satellit, Radio, Fernseh, Bibelübersetzungen. Keiner kann sich entschuldigen. Ich habe es noch nie was gehört. Die Missionare. So weiter sagt Jesus, es werden schwierige Zeiten kommen. Es gab immer schwierige Zeiten, aber solche Zeiten, dass kaum ein Mensch selig wird. Weißt du, was das heißt? Du wirst so verführt, so verdorben, die Welt ist so versaut, kein Mensch wird mehr selig werden. Und um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt werden müssen. Sonst wird keiner schaffen. Weißt du, bevor der Letzte stirbt, der letzte Heilige, da wird Jesus wiederkommen. Aber wahrscheinlich wird es bis zum letzten Heiligen drauf ankommen. Und wer ist ein Heiliger? Denk drüber nach. Da ist zuerst mal der große Abfall, der kommen wird. Und das wird vor der Wiederkunft Jesus sein. Jesus sagt, es wird so sein wie in den Tagen Lots und Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien. Materialistisch. Einfach nur, guck mal, heute gibt es Leute, die sind fünfmal geschieden, sechsmal geschieden. Heute gibt es Leute, alles Mögliche. Nur das Materielle, die sind nur auf das Materielle fixiert. Lies mal weiter, was in der Offenbarung ist. Die Leute werden so materialistisch sein. Aber da heißt es auch gleichzeitig, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der weltweiten Versuchung. In der Endzeit ist alles weltweit. Bisher war das noch gar nicht so. Seit dem Ersten Weltkrieg erst, das war ein globaler Krieg. Der Weltkrieg war ein globaler Krieg. Dieses war nicht global, dass Afrika, Asien, Europa und was weiß ich, Amerika, dass sie alle sich in die Wolle gekriegt haben. Erst seit dem Ersten Weltkrieg. Die ganzen Kriege früher waren regionale Kriege. Die Verführung wird global sein. Die Gottlosigkeit wird global sein, weltweit sein. Wir sind die Generation, die den Schöpfungsauftrag erfüllt, die Erde sich untertan gemacht hat, und der Antichrist wird global herrschen, nicht nur in Deutschland, nur nicht nur in Amerika, über die ganze Erde. Und das ist erstaunlich. Amis, Russen, Chinesen, Katholiken, Moslems, Juden, alle laufen ihm nach. Terrorismus ist ein weltweites Problem, ein globales Problem. Du bist irgendwo mehr sicher. Verstehst du? Wir haben diesen Zirkus. Das sind nicht nur Kriege. Ein Krieg kannst du bekämpfen. Aber Terrorismus, wo du nicht weißt, wo die Schläfer liegen. Erst in unserer Zeit, und jetzt komme ich zu einem Punkt, was die meisten gar nicht groß beachten, die lesen keine Zeitung, hören keine Nachrichten. Viele sind gleichgültig, egal was da passiert, die merken nicht, wir fühlen nichts. Verstehst du, du musst was fühlen, weil es unter Teufel versteht, von dir die Sachen fernzuhalten, dass du dich nichts merkst. Aber dann Friede, Friede, keine Gefahr, und es kommt plötzlich. Jesus sagt noch weiter, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Du sagst, ich sehe kein Zeichen am Mond. Als der Mann dort auf dem Mond spazieren ging, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnte, war das nicht ein Zeichen? Millionen haben das gesehen. Verstehst du? Ein Zeichen. Der Mensch, weißt du, er träumte von dem Mann im Mond. Aber plötzlich ist der Mann auf dem Mond. Ein Zeichen. Es werden Zeichen geschehen. Wir können auf dem Planeten landen. Neulich ist ein Satellit auf einem Kometen gelandet, um das zu forschen, mitzufliegen mit dem Kometen. Man muss vorstellen, wir stoßen im Weltraum vor und haben scharfe Bilder, bekommen gute Bilder aus dem Weltraum. Wir beobachten die Sonne und so weiter. Und durch die Beobachtung sehen wir, was da alles passiert, was wir vorher gar nicht gesehen haben. Und einige Dinge brauen sich zusammen. Jesus spricht von der Veränderung der Sonne. Die Sonne wird ihren Schein verlieren, was auch das immer heißen mag. Und wenn wir genau beobachten, da gibt es diese sogenannten Flares an der Sonne und so weiter. Das sind also Strahlungen, die praktisch unser Erdmagnetfeld berühren und verändern können. Und zurzeit ist etwas ganz Starkes, eine Superflare braut sich zusammen. Und die Wissenschaftler sagen, dies ist stärker und größer. Sie setzen größere Energie frei als 100 Milliarden Megatonnen Atombomben. Also praktisch, da kommt etwas auf uns zu, wenn diese Strahlung, diese Magnetstrahlung, diese Superflares auftreten. Das wird eine dramatische und drastische Gewalt ausüben. Und pass auf, was jetzt kommt. Wenn das kommt, wird die gesamte Kommunikation gestört oder zum Teil zerstört werden. Die ganze Navigation, die ganzen Handys. Und jetzt hat fast jeder ein Handy, kein Telefon mehr. Ich sage, warne euch. Die Stromnetze brechen zusammen. Die ganzen Computersysteme brechen zusammen. Die ganze Satellitentechnologie kommt zum Erliegen. Wenn diese diese Superflares, die sind im Ankommen. Die Wissenschaftler haben festgestellt, die haben genau beobachtet. Wissenschaftler sagen, unser System, Sonnensystem ist mit diesem Plasma, diesem ionisierten Gas so ausgefüllt, dass dieses Ereignis jeden Augenblick losbrechen kann. Und diese Strahlung kommt so alle 500 Jahre, haben sie errechnet. Das letzte Mal war 1856 gemessen. Und da hat man erst Strom gehabt. Da sind die Telefonnetze zusammengebrochen, das Stromnetz zusammengebrochen, alles zusammengebrochen. So etwas wie ein Blitz, wenn es einschlägt und es nicht abgesichert ist. Und wir sind diese Generation, die jetzt total von der Technik, der Elektronik abhängig ist. Die meisten können nicht mal einmal eins. Verstehst du? Und jetzt brauchen Rechenmaschinen. Was auch, was das passiert, wenn das passiert? Wissenschaftler sagen, zurzeit ist ein großer Stau in der Sonne, was die Sonnenaktivitäten betrifft. Unsere Sonne ist zurzeit zu einem großartigen, gigantischen, vernichtenden Superflare fähig. Im Augenblick staut sich sowas zusammen, was wie die Menschheit bisher noch nie erlebt hat. Zuerst gab es Sonnenflecken, die gibt es alle 24 Jahre. Aber jetzt ist ein schwarzes Loch in der Sonne. Ein riesiges Loch in der Sonne. Und das sind nicht nur Sonnenflecken. Man kann mit den Röntgenstrahlen genau vermessen. Man sieht diese riesige Dunkelzone. Und dies wird eines Tages strömt. Das kann praktisch wie eine Explosion. Und es strömt in den gesamten Weltraum hinein oder beziehungsweise in die Sphäre der Planeten. Und noch, und jetzt pass auf, in der Bibel steht, Offenbarung 16, Vers 8. Und dass diese Sonnenwinde werden auf die heutige Technologie verheerende Auswirkungen haben. Lies mal, was in Offenbarung 16, Vers 8 ist. Und der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit dem Feuer. In der Sonne wurde ausgegossen. Ein Siegel, der Engel, die sind Gerichtsengel, da goss diese Zornschale in die Sonne hinein, Ozonloch, Hitzewellen, Trockenheit, Klimaveränderungen, schwere Sonnenstürme. Erst vor über 100 Jahren hatten wir einen letzten großen Sturm, aber eigentlich haben die Wissenschaftler gesagt, alle 500 Jahre kommen große Stürme. Und ist die Frage, wann? Viele Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass der nächste Sonnensturm überfällig ist. Überfällig ist. Den bislang schwersten Sturm hatte man also, seitdem man überhaupt Wetter aufzeichnet, 1859. Den letzten großen, und es war chaotisch. Telefonnetze sind durchgebrannt und haben Schaden errichtet. Und die Berichte sind, man hat sogar bis zum Äquator Polarlicht gesehen, die Polarlichter gesehen, bis zum Äquator, man muss vorstellen, nicht nur hoch im Norden, irgendwo am Nordpol, bis zum Äquator hat man so die Sonnenlichter beobachtet. Wenn so ein Sturm das nächste Mal losbricht und die Erde trifft, werden die Folgen katastrophal sein. Die Zornschale ausgegossen in die Sonne, steht in der Bibel. Weißt du, vorher hat es gar nicht ausgemacht, die Leute haben keine Handys gehabt, keine Computer, keine Telefon, kein Toaster, nichts. Elektronisches, nichts Elektrisches. Denn inzwischen ist die Welt massiv von elektronischen Geräten abhängig, von elektronischen Systemen. Egal was, von elektrischen Stromnetzen. Und da wird alles lahmgelegt. Und Wissenschaftler sagen, wenn das passiert, dann kann es sein, dass es bis zu 10 Jahre alles lahm ist, bis es wieder hergestellt ist. Die Mobiltelefone, Anlasser von Autos, pass auf, was da kommt. Wasserwerke, die werden nicht mehr funktionieren. Da kriegst du kein Wasser, keine Spülung mehr. Was machst du? Die Kasse klingelt nicht mehr. Die elektronischen Tore gehen nicht mehr auf. Die ganzen Kaufhäuser, dieser bargeldlose Zahlungsverkehr. Weißt du, Gott redet. Gott redet. Gott redet. Alles ist so mit Elektrizität verbunden. Und wenn das einmal genommen wird, gieß aus durch diese magnetischen Ströme. Das ehrlich, sei ehrlich, was dann alles passiert, kannst du gar nicht ausmalen. Als ich das so gelesen habe, das ist erst vor ein paar Tagen diese Nachricht durch die Welt gegangen. Mit diesen Flares. Wissenschaftler sagen, das ist nicht eine Idee von durchgeknallten Apokalypse-Spinner und Verrückten und so weiter oder Verschwörungstheoretik. Nein, das sagen ganz vernünftige Wissenschaftler aus den Universitäten. Und die sagen, dass es lang dauern wird, bis wir wieder zur Normalität zurückkommen. Und da heißt es, und die Menschen fluchten Gott. Und verfluchten Gott, warum er das zugelassen hat. Und für viele Millionen Menschen wird es zu spät sein. Ich muss vorstellen, im Krankenhaus kein elektrisches Licht, kein Strom. Die ganzen Apparate, die funktionieren nicht mehr. Und auch die Aggregatoren, dieser Stromerzeuger, die werden nicht mehr anspringen. Weil das alles mit der Elektronik zusammenhängt und in der kürzesten Zeit kann das passieren. Wenn so Sturm losbricht, dauert das nur 12 Stunden, bis es bei uns ankommt. Und dann in 12 Stunden sich bereit machen, zurüsten und so weiter. Die ganze Infrastruktur wird zusammenbrechen. Was dann in den ganzen Stadtgebieten passiert, kein Radio kannst du mehr hören, kein Fernseher gibt es. Was machen die Leute ohne Fernseher? Ohne elektrischem Licht? Was machen sie ohne Information? Weißt du, so Blackout, die Kühlschränke tauchen auf, bis das alles wieder da ist, ohne Herd. Ohne Herd, ohne Aufzüge. Ja, du sagst, ich habe einen Gasherd. Weißt du, Gas muss auch gepumpt werden. Und da braucht man eine Elektropumpe. Die Banken, die Kassen, nichts mehr funktioniert. Flugzeuge können nicht mehr aufsteigen. Ohne Strom wird die ganze soziale Ordnung zusammenbrechen. Und wir haben uns hineinmanövriert in so eine Situation. Und Gott ließ es zu. Der Mensch sagt, ich brauche keinen Gott. Das machen wir alles. Und jetzt kommt es. Dieses heillose Chaos. Weißt du, das kommt aus dem Weltraum. Die Katastrophe kommt aus dem Weltraum. Das steht in der Bibel. Offenbarung habe ich gelesen. Da wird es keine Bananen mehr geben. Oder irgendwelche exotische Früchte. Die Kaufleute werden weinen. Der ganze Handel bricht zusammen. Das passiert, was die Bibel gesagt hat. Deswegen hat das britische Wirtschaftsministerium gerade in diesen letzten Tagen diskutiert, wie man dieser Bedrohung durch den Weltraum entfliehen kann. Und sie haben ein Strategiepapier zusammengestellt und gesagt, wir haben viel zu wenig Kenntnis über diese Dinge. Wenn das kommt, wir sind nicht vorbereitet. Die ganze Öffentlichkeit, wie werden wir das informieren innerhalb von 12 Stunden, wenn dieser Solarsturm kommt? Wir haben ja vor kurzer Zeit auch so einfache Stürme gehabt. Da sind alles zusammengebrochen. Die Vorwarnzeit wird zu kurz sein, und wenn diese schädliche Strahlung erreicht. Was wir haben, sind keine Notfallpläne. Wir sind nicht vorbereitet. Funk und so weiter funktioniert. Feuerwehr kann nicht ausrücken. Notärzte können nicht ausrücken. Es wird ein Chaos entstehen. Gott zeigt, ihr könnt Klimakonferenzen machen, so viel ihr wollt. Es wird nicht funktionieren, wenn er das Machtwort spricht. Weißt du, bevor Jesus kommt, er wird mit großer Macht kommen, und zwar aus dem Universum. Nichts mehr wird mehr funktionieren. Dann wirst du nur noch mit dem Fahrrad dich fortbewegen können, und wenn du was ausrechnen wirst, wirst du einen Boten schicken müssen, so wie früher. Und dann Kerzen. Das Einzige, Kerzen. Und die versuchen da Notfallpläne zu erarbeiten. Wie kann man das wieder in Ordnung bringen? Wie kann man es verhindern? Verhindern kannst du es nicht, wenn was kommt. Dann ist es passiert. Und die Briten raten, dass die Menschen Trinkwasser sich anlegen für ein paar Tage, dass sie nicht verderbliche Lebensmittel sich anschaffen, ein paar Vorräte, Taschenlampen und ein paar Kerzen zu Hause haben und dann Erste-Hilfe-Kasten anlegen und dann unter anderem Waffen sich anlegen oder anschaffen zur Selbstverteidigung. Denn dann werden Räuber überhand nehmen. Wir werden Chaos haben, Leute. Das ist die Endzeit. Das hat Jesus vorausgesagt. Der Teufel wird losgelassen werden. Und die Sonne steht vor dieser Eruption. Und der Sonnensturm kann die Erde treffen jederzeit. Und ein Sturm dieser Macht, Gott wird es zulassen, Gott wird es nicht verhindern. Die Sonne wird den Schein verlieren, was es auch immer ist. Und alles lahmlegen. Das hat der Herr vorausgesagt. Das wird passieren, was in der Bibel drin steht. Offenbarung 18, Vers 12 und folgende Verse. Lies mal, in einem Augenblick, Offenbarung 18, Vers 12, Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen und Purpur, Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein, allen Luxus, also und allerlei Gerät aus kostbarem Holz, Erz und Eisen, Marmor, Zimt und Balsam, Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Leiber der Menschen und das alles Obst, an dem deine Seele Lust gab, Bananen, verstehst du, und was anderes. Lust gehabt, bis dahin. Und alles, was glänzend und herrlich war, verstehst du, diese Weihnachtserleuchtung, diese Straßenbeleuchtung, das wird nicht mehr geben. Und herrlich war, ist verloren, man wird es nicht mehr finden. Man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, und jetzt kommt es. Und die Kaufleute, die durch diesen Handel reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und werden weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die begleitet war mit feine Leinwand und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, ist in einer Stunde verwüstet worden. In einer Stunde. Nicht in Millionen von Jahren. In einer Stunde. Und zwar weltweit. Das trifft die ganze Welt. Diese ganze globalisierte Welt. Und so weiter. Und dann werden die Seefahrer und die Steuerleute auf dem Meer arbeiten, fernab schreien und sie werden den Rauch und Brand sehen. Was ist aus dieser großen Stadt, aus dieser Weltordnung, Friede, Friede, keine Gefahr geworden. Der Mensch mit seiner Technik, mit seinem Titanentum, insbesondere der Elektronik, hat Gott ersetzt. Wir können alles machen. Wir haben alles im Griff. Wir schaffen es. Das sind nur Sprüche. Wir schaffen es. Gott lässt sich nicht spotten. Der Engel wird zeigen, wenn er seine Zornschale ausgießt. Und dann kommt der nächste Engel, dann kommt erst der Antichrist. So, diesmal. Dann kommt er, wir müssen Ordnung schaffen in diesem gesamten Chaos. Dann passiert das, was die Bibel vom Antichristen spricht. In 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Und der Herr kommt mit einem flammenden Feuer auf die Erde zurück, um zu vergelten. Der Herr kommt. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. 5. Mose 4, Vers 24. Und der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott. Er wird nicht zulassen. Gott guckt lange zu, er ist geduldig, langmütig. Er lässt die Leute machen. Macht es. Ihr werdet sein wie Gott. Jesus kommt für die einen als Retter und für die anderen als Vergelter, als Richter. Das müssen wir immer auseinanderhalten. Für die Gottlosen kommt er als verzehrendes Feuer. Und er kommt, um die Ungerechtigkeiten gegen seine Kinder zu vergelten. 2. Thessalonicher 1, Vers 5 und folgende Verse. Er kommt, um denen zu vergelten, die Gott abgelehnt haben oder das Evangelium mit den Füßen getreten haben, die ihre Seele vernachlässigt haben. Da steht es, und was wird es sein? Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird das alles gehören? Wer wird das alles einnehmen, dass du so bereitet hast und gesammelt hast, das reiche Kornbauer? Er kommt als ein verzehrendes Feuer für alle, die Ungerechtigkeit liebten, die Jesus ablehnten, die gegen Jesus rebellierten. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das sind aktuelle Endzeitzeichen. Wenn das passiert, und das passiert, das könnte in Kürze passieren, und ich beurteile die Wiederkunft Jesu sehr reell. Wir sind die Generation, die das alles erreicht, bewirkt. Wir haben uns hineinmanövriert. Das geht heute ohne Technik, ohne Computer. Sogar das Finanzamt will im nächsten und übernächsten Jahr, das ist alles mit Computer, dass du deine Einkommensteuererklärung machst. Die werden alle pleite gehen. Gott sei Dank. Verstehst? Die werden alle pleite gehen. Weißt du, da wird eine Pleitewelle durch die Welt gehen. Und die Bibel sagt, es wird eine Zeit sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Offenbarung 16, Vers 18. 16 ist Krieg, 18 ist Segen. Es wird eine Zeit sein, wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Das ist ein sicheres Zeichen für mich, wann Jesus wiederkommt. Es wird eine Zeit sein, wann Jesus wiederkommt. Offenbarung 16, Vers 18. Es gibt also unmissverständliche Zeichen seiner Wiederkunft. Es wird ein Zeichen sein, wie es noch nie war, wie es noch nie gab. Und jetzt noch ganz schnell, was ist anders als all die Jahrhunderte und Jahrtausende zuvor? Und ja, einige Jahrtausende. Der Mensch war immer religiös, aber so antireligiös, wie er heute ist, war er noch lange nicht. Schon lange nicht. Wir haben zum ersten Mal in diesem Jahrhundert Atheismus als Staatsreligion oder Staatsmacht gehabt. Atheismus. 70 Jahre lang. Der Endzeitmensch, der wird alles verändern. In der Bibel heißt es, er wird Göttern dienen, die seine Väter nicht gekannt haben. Nicht nur fremden Göttern, sondern die Vorfahren haben diese Götter nicht gekannt. Er wird Festungen dienen, er wird Militär dienen, und heute ist Militär das Geschäft. Jesus spricht von Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Das ist nicht der Tempel in Jerusalem, der ist schon zerstört, und die Moschee steht auf diesem Platz. Endzeitzeichen ist, die Welt wird voller Verwüstungen sein. Wüsten nehmen nicht nur natürlich zu, auch geistig. Der Mensch wird mehr und mehr verwüsten, verwildern. Und auch die Natur wird so viel zubetoniert, zugepflastert. Verwüstungen des menschlichen Lebens, die Sinnlosigkeit, Zunahme von Krankheiten, Gräuel der Verwüstung an heilige Städte. Heute hat man keinen Respekt vor heilige Städten, ob es Synagoge ist oder Moschee ist oder Kirche ist oder eine Kapelle ist oder was auch immer ist, ein Tempel. Man hat keinen Respekt mehr. Sogar diese ISIS sprengen da alte Tempel, Ruinen, die Kulturerbe, Weltkulturerbe sind. Nichts von nichts mehr hat man Respekt mehr. Weißt du, früher konntest du in katholischen Gegenden nachts um 12 Uhr in die Kapelle gehen und beten. Heute wird das abgeschlossen, weil dort die Ikonen und all diese Bilder geklaut werden und verschandelt werden. Leute werden von dem Heiligen keine Ehrfurcht mehr haben, keinen Respekt vor der Gottheit. Gott wird gelästert, verstehst? Im Fernsehen, Filme von Hollywood geht das ganze Verderben aus. In der Endzeit wird die Welt total sich verändern. Das, was Jahrtausende normal war. Weißt du, Familie wird zerstört, gibt es kein Familienleben. Und dann wundern wir uns, warum funktioniert das Leben nicht, das soziale Leben? Das ganze Leben auf diesem Planeten hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so total verändert, wenn du genau hinguckst, was sich alles verändert hat. Du erschreckst. Der Mensch ist zu einem, wird von Automaten und Computern gesteuert, ersetzt von Robotern. Der muss nicht mehr selbst denken, der muss nur eingeben, wie ein Idiot. Ihm wird das Denken abgenommen. Die Technik macht das alles, verstehst du? Der Mensch muss sich nicht mehr anstrengen, er wird ferngesteuert. Die Computer wissen alles über ihn. Nicht nur der liebe Gott, sondern jetzt wissen die Computer über alles einen, über einen. Computer sind seine Weisheit, seine Intelligenz. Und der Mensch ist zu einer Nummer geworden. Und er wird enden in dieser Zahl 666. Die Zeichen sind nur Hinweise auf das Kommen Jesu. So damit niemand sagen kann, ich habe es nicht gewusst, mir hat es niemand gesagt. Du hörst diese Predigt und wenn du diese Predigt gehört hast, sag es weiter, andere sollen auch noch hören. Denn ich denke, es ist wirklich ernst, Jesus steht vor der Tür, eine Türklinge in der Hand. So dass niemand sagen kann, ja, das betrifft mich nicht. Das wird die ganze Welt betreffen. Die Welt ist globalisiert, aber meine Bibel sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Über die Menschen wird eine Finsternis liegen. Die Menschen werden keinen Durchblick mehr haben, keine Orientierung mehr haben, weil die haben das verlernt. Wie, weißt du, die Menschen haben das alles verlernt. In der Endzeit, ja, der Abfall vom Glauben, all die Jahrhunderte war der Mensch religiös, aber jetzt plötzlich alles über Bord geworfen, braucht man nicht, durch Humanismus und was auch immer ist. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die geistigen Zustände sind katastrophal. Der Mensch, der moderne Mensch, der aufgeklärte Mensch, ist ein geistiger und geistlicher Analphabet. Guck den an. In der Endzeit werden Extreme zunehmen. Die Guten werden da sein. Und der Abfall, die Sünde. Der Teufel. Und ein Mann Gottes hat einmal gesagt, in der Endzeit wird es so schlimm sein, dass sogar der Teufel Angst haben wird vor den Menschen. Der selbst, der das alles so angezettelt hat. Menschen werden Lügen aufsetzen, manipuliert durch die Medien. Wir haben heute schon das Stichwort Lügenpresse, verstehst du? Überall, die setzen die Lügen aus. Manche merken das, verstehst du? Manche protestieren dagegen, Lügenpresse. Glauben nichts mehr. Menschen werden toten Werken und Lehren nachlaufen, sinnlosen Philosophien. Je verrückter eine Sache ist, desto aktueller ist sie, desto mehr Publicity hat sie. Es wird eine große Menschenverherrlichung sein und die ist in der Endzeit. So etwas gab es noch nie, dass so Stars Millionen anbeten. Gut, die haben da auch ihre Musiker und ihre Sänger gehabt, diese Bänkelsänger oder was auch noch war im Mittelalter. Aber dass eine ganze Nation, 600 Millionen gucken Eurovision zu, verstehst du, und himmeln an. Und ich habe nichts dagegen. Ich will nur sagen, die Menschenverherrlichung. Und das wird alles eines Tages der Antichrist ausschlachten und für sich vereinnahmen. Und bisher wurde alles vom Antichrist und vom Teufel missbraucht, was der Mensch erfunden hat, in guter Absicht. Ob es Radio war, verstehst du, oder Fernseher war. Der Gottesdienst in der letzten Zeit, in der Endzeit, und da kannst du testen, wird oberflächlich sein, äußerlich, Lippenbekenntnis, wird keinen Tiefgang haben. Halleluja, Lob und Dank, und dann geht man wieder weiter. So amerikanisch, hi, wie geht's dir? Verstehst? Ein entartetes Christentum, total verzerrtes Christentum. Weißt du, das hat nichts mehr mit Jesus zu tun, nur noch das C davor. Die Menschen werden nur noch Scheinglauben haben, keine Sündenerkenntnis, keine Buße, keine Bekehrung, keine Umkehr, keine Lebensveränderung. Die erste Liebe wird erkalten. Geh doch heute durch die Welt und du wirst sehen, überall fehlt es an eines, an Liebe. Jeder denkt nur an sich, Ellenbogen, Dschungelgesetz gilt. Alle wurden schläfrig, auch die Jungfrauen, die guten Jungfrauen. Man wird weissagen, aber den Bruder und die Schwester gering achten. Matthäus 25, es wird keine Liebe geben. Und das ist, was der Herr Jesus sucht. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. So viel Ungerechtigkeit wie heute in dieser Welt, das hat es noch nie gegeben. Wenn das nicht gepasst hat, früher konnte es auswandern, woanders. Aber heute kann es nicht mehr. Heute ist eine böse Zeit, das Böse dominiert. Wenn du heute die Spiele anguckst, Computerspiele, was auch immer ist, ist immer nur Mord und Töten und wildes Zeug. Weißt du, es gibt nichts mehr Vernünftiges. Die ganze Unterhaltungsindustrie wird vom Bösen beherrscht. Und je böser die Sache ist, je mehr Nerven kitzeln, nur zerstören, nur vernichten, nur morden, verstehst? Der Anfang kommt, oder das Ende kommt zum Anfang wieder zurück, so ist die Faustregel. Da ist in 1. Mose 4, Vers 22 der Lamech. Der Lamech, der war derjenige, der das Denken und Reden und so weiter beeinflusste und hat immer nach Bösen gesonnen. Kain wurde 7-mal vergolten, bei mir 70-mal 7. Verstehst du, also übertreib das. Heute darfst du, und jetzt pass auf, noch etwas. Du darfst gegen das Negative nichts mehr sagen. Du kannst gegen die Sünde nichts mehr sagen. Und so die Kinder werden da der Familie weggenommen, nur weil sie sagen, Kinder, macht keine Sünde. Das ist also für die ganz was Schlimmes. Du darfst nicht mehr von Sünde reden. Das Wort Sünde nicht mehr in den Wort nehmen. Hölle darfst du auch nicht mehr erwähnen. Verstehst? Nur noch Liebe, 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 Liebe. Und je mehr sie von der Liebe reden, desto größer ist die Hölle. Wir sind am Vorabend einer untergehenden Welt. Und ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die beiden Weltkriege sind noch nicht mal richtig beendet. Deutschland hat bis heute noch keinen Friedensvertrag. Verstehst du? Bis heute. Und jetzt fangen wir schon den dritten Weltkrieg an. Oder geht der dritte Weltkrieg eigentlich schon im vollen Gange? Was da unten in Syrien passiert. Und dann, ja, wir leben für gute Ziele. Verstehst du? Ideale Ziele. Für den Frieden. Weißt du, die werden sagen, Friede, Friede. Achte darauf. So, der Alfred Nobel, der den Nobelpreis da vergibt, ist ja schizophren. Er hat Dynamit erfunden, verstehst du, und wollte auf friedlichem Wege mit seinem Sprengstoff das Blutvergießen beenden. Verstehst du, und was hat er gemacht? Noch das Blutvergießen vergrößert. Es war eine Illusion und Ironie. Menschenmassen wurden vernichtet und der Schaden gar nicht mehr gut zu machen, was dann an Zerstörung stattfand. Man hat Panzer und Flugzeuge, Kriegsflugzeuge erfunden. Weißt du, und damit hat man den Ersten Weltkrieg beendet. Und sollten den Krieg, einen neuen Krieg verhindern. Und was ist passiert? Mit den Panzern und den Flugzeugen hat man den Zweiten Weltkrieg begonnen. Und den Zweiten Weltkrieg hat man mit einer Atombombe oder zwei beendet. Und Friedensbomben. Verstehst du? Von wegen. Alle Waffen wurden bisher eingesetzt. Und so mit dem Einsatz der Atombomben schien scheinbar aus Angst, dass der Dritte Weltkrieg verhindert wird. Aber dann hat man Raketen und die hat man abgeschossen und die hat man eingesetzt. Und es wurde die Welt noch schlimmer. Und zwar zielgenau wurde getroffen. Da schießt jetzt der Russe vom U-Boot aus Raketen nach Syrien und vernichtet. Präzise, genau. Und erreichen Kriege, weißt du, Unruhe, Krieg und Kriegsgeschrei, das sind nur Vorzeichen, das ist noch nicht das Zeichen, das sind nur Vorzeichen, das ist noch nicht das Ende, aber das Evangelium wird gepredigt. Der Erlöser kommt, Jesus kommt, um all die Gleichgültigkeit, Ungerechtigkeit, Eitelkeit, Gier und die Wollust, den Neid, die Abartigkeit ein Ende zu machen. Er kommt. Und die, die das verlassen haben, die werden sich fürchten. Er wird Spreu vom Weizen trennen. Und bei diesem Trennen werden Turbulenzen auftreten aus dem gesamten Kosmos. Und da wird sich herausstellen, wer Glauben hat, wer Liebe hat, wer hilfsbereit ist, wer die Tugenden hat. Wenn dieses weltweite Dreschen anfängt und beginnt, Leute, das ist ein Dreschen, mit einem Dreschflegel, nicht nur mit, ich weiß so unsichtbar, mit einem Mähdrescher, ich weiß nicht, ich habe schon mit Dreschflegel gedroschen, ich weiß so, dass man im Takt schlägt. Verstehst du? Da kommt Schlag auf Schlag. Dieses weltweite Dreschen fängt an, beginnt. In Lukas Kapitel 21, Vers 27 und folgende Verse. Wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, dann steht auf, erhebt euch, erhebt eure Häupter, weil die Erlösung, eure Erlösung sich naht. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Eure Erlösung naht sich. Und alsbald werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn das anfängt zu geschehen, dieses Dreschen, dieses Aufeinandereinschlagen und das Toben der Völker, das ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb und dann werden die Himmel zergehen, steht in meiner Bibel. Die Elemente werden schmelzen. vom Feuer. Und du wirst plötzlich merken, da kannst du dein Handy wegschmeißen, dein Computer wegschmeißen, kannst so vieles wegschmeißen, kannst gar nicht mehr gebrauchen. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Friede, Friede, keine Gefahr. Und wir können dieses erleben und wir werden es wahrscheinlich auch erleben. Und du sagst ja, aber der Herr muss sich ankündigen. Er hat schon vor 2000 Jahren angekündigt und das hörst du heute Abend. Es ist schon längst gesagt, was kommen wird. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10 und Folge der Verse. Weißt du, von alle Propheten sagen das und reden davon, doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird plötzlich und unerwartet sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Elemente zerbersten. Die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was da was ist. Gold wird nichts mehr wert sein, Silber wird nichts mehr wert sein, das ganze Materielle wird wertlos sein. Deshalb nütze die Zeit, was du hast. Setz dein Gold und dein Silber, deine Mittel ein zur Ehre Gottes, zum Bau des Reiches Gottes. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten, dass ihr, das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Henoch wandelte mit Gott. Verstehst? Der Herr wird uns erlösen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Du weißt nicht, irgendwo wird Nacht sein. Entweder bei uns oder in Amerika. Irgendwo oder Australien. Irgendwo wird Nacht sein. Und er wird kommen. Alles Sichtbare wird aufgelöst, wird verschwinden, wird wertlos sein. Und Gott wird trennen das Falsche vom Echten. Und weitere Endzeitzeichen noch. Wie gesagt, Friede. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Und so weiter. Friede als Endzeitzeichen. Nicht Krieg. Weißt du, die Leute werden vom Frieden reden. Von Frieden. Plötzlich wird alles in Ordnung sein. Klima wird jetzt besser. Wartet mal, die Luft wird wieder sauber. Und plötzlich dieses Verderben. Und das ist auch der Moment der Entrückung der Gemeinde Jesu. Friede, Friede. Und Beginn der Gerichte Gottes. Und Gott hat immer das Titanentum gestraft, wo die Leute gesagt haben, wir sind die Größten, wir sind die Geisten, wir sind die Schärfsten, wir sind die Besten. Wir schaffen das schon. Jesus kommt zu einer Zeit, wo alles in Ordnung ist, wo alles geregelt ist, wo die Leute sagen, wir haben alles im Griff. Sicherheit und Friede herrscht jetzt. Wo die Leute diese neue Weltordnung aufgebaut haben, jetzt haben wir endlich mal geschafft, was wir machen wollten. Ohne Gott, ohne Kirche, ohne Religion, ohne Bibel, ohne diese Dinge. Jetzt haben wir Stabilität geschafft durch unsere Leistungen. Dann wird Gott sagen, Psalm 4, Vers 3 und folgende Verse bis 9. Dann wird Gott sagen, ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss. Ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet Lügen. Ihr habt Freude daran, mich zu verleugnen, zu verleumden. Wann hört ihr damit auf? Verstehst du? Gott sagt endlich. Und wenn der Herr eingreift, und dann heißt, sagt der Beter hier weiter, dann kannst du schlafen, ruhig schlafen. Wenn Gott handelt, kannst du ganz ruhig sein, du kannst wissen, er wird nicht zulassen, dass meine Seele mit den Ungerechten ein Grab findet. Ich werde nicht bei den Ungerechten landen. Gott wird mich im letzten Moment erretten. Dann kannst du wieder ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch dir zu dir hält. Denn du, Herr, beschützt mich. Du beschützt mich. Dann hör das Toben der Völker auf, was im Psalm 2, Vers 1 und folgende Verse angeschnitten wird. Die ganze Gottesablehnung, die ganze Gottesverachtung, dieses egozentrische, egoistische und arrogante System des Humanismus und Materialismus wird aufhören, wird beseitigt. Dann wird eine neue Weltordnung sein. Gott wird diese neue Weltordnung bringen. Durch Jesus Christus, seinen Sohn. Jesus kommt, wenn die Menschen ein Gefühl hat, Wohlstand und Selbstzufriedenheit, Seele, jetzt hast du Vorrat für viele Jahre. Mit Wohlstand und Sicherheit und Selbstzufriedenheit beginnt die Selbstzerstörung. Jesaja Kapitel 28, Vers 22. Jesus sagt, seht zu, wachet und betet. Geschwister, als ich das so nachgedacht habe, hat mich tief bewegt, was in unserer Zeit hat das Beten aufgehört. Die meisten singen, und was weiß ich, was sie alles machen, aber die beten und wachen nicht mehr. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen, sagt Jesus. Es ist eine kritische Stunde. Der Verderber, der kommt und die schnarchen, die lieben Jünger Jesu. Und das, weißt du, die Christenheit wacht nicht mehr. Und da wird kaum noch gewählt, kaum, kaum, kaum. Erkenne die Zeichen der Zeit. Erkenne die Umstände, die Sachen, die Situation, die Hintergründe, was alles passiert. Verstehst du? Weil da werden zu wenig betende Hände hochgehalten, um dieses Böse aufzuhalten. Wachsamkeit ist angesagt. Matthäus 24, Vers 42 und folgende Verse. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, dein und mein Herr, unser Herr. Aber das sollt ihr wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Wenn der Hausvater wüsste, darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Noch ein paar Stichworte, Gedanken, die mich bewegen ganz schnell. Wachset in der Gnade, in der Endzeit, in der Erkenntnis des Herrn, wachset. Einfach in Gott wachsen, reife, dass du Öl in deine Lampe hast, dass du Schätze im Himmel hast, dass du nicht mit leeren Händen von Herrn Jesus stehst. Als Jesus das erste Mal kam auf diese Erde, waren die meisten Menschen unvorbereitet. Die meisten, fast alle. Nur da, Anna und Simeon, Maria und Josef, Elisabeth und dergleichen. Und sie haben das verpasst. Und genauso wird es sein auch bei der Wiederkunft Jesu Christi. Nur Einzelne. Also, du solltest zu diesen Einzelnen gehören. Wir haben all das, was noch nie gab. Geschwister, wir sind die Generation, die die Wiederkunft Jesu erleben kann. Nicht muss, aber kann. Wir sind die Generation, die etwas hat, was die Welt noch nie bisher hatte. Wir sind die Schnellsten. Verstehst du, du kannst mit 180 auf der Autobahn jagen. Oder mit dem Flugzeug oder mit diesen Satelliten. 28.000 Stundenkilometer. Verstehst, davon haben die Alten nicht einmal zu träumen gewagt. Nicht einmal zu träumen gewagt. Wir sind bald so wie der liebe Gott. Wir können bald alles das tun, was er kann. Und die Lüge Satans erfüllt sich. Ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch kann heute das, was der liebe Gott auch kann. Und deshalb sagt der Mensch, ich brauche Gott nicht. Keine Generation vor uns konnte das Herz verpflanzen. Gehirne operieren. Oder Klone. Keine Generation vor uns. Wir können Bilder zum Sprechen lassen. Verstehst du? Fernsehbilder. 3D. Wir können jederzeit und überall auf der Welt einander erreichen. Da spricht man mit Japan, mit Alaska, Südafrika. Wir können die Erde per Knopfdruck auslöschen. Wir haben genug Bomben. Wir sind die Generation, die das erreichen kann. Wir können die Nacht zum Tag machen. Deshalb gehen viele gar nicht mehr schlafen. Überall Neonlichter, alles erleuchtet, alles strahlt. Wir können im Weltraum spazieren gehen. Verstehst du? Wir sind die Generation, die im Weltraum spazieren gehen können und dann wieder in die Kapsel einsteigen. Wir sind die Generation, wo Flugzeuge in der Luft auftanken können. Wir sind die Generation. Wir können Sprachen simultan übersetzen. Da gibt es Deutsch rein und kommt Englisch raus. Oder Chinesisch. Wir können zum Mond fliegen. Keine Generation vor uns hat es geschafft. Wir können andere Sterne und Planeten besuchen. Wir können die Gen entziffern. Das Lebensbuch. Wir können das Lebensbuch entziffern. Wir können künstlich befruchten. Also Leben schaffen. Wir sind die Generation, die es noch niemals vorher gab, die das kann. So wie Offenbarung 16, Vers 18 sagt, wie ich euch gelesen habe. Wie es noch nie war, seitdem es Menschen gibt. Jesus kann in unsere Generation kommen. Wir sollten bereit sein. Und wenn nicht, das ist auch egal. Wir waren bereit. Wir haben auf ihn gewartet. So, ich lade euch ganz herzlich ein. Morgen wird das Thema sein, Gott bestimmt das Schicksal der Völker. Er ist dieser unsichtbare Schachmeister. Er schreibt Weltgeschichte. Er macht weiter. Ich lade euch herzlich ein. Und lasst uns noch beten. Lieber Herr Jesus, diese Botschaft war ernst und ich möchte dich bitten, weck uns auf, Herr Jesus, dass wir wachen und beten. Dass wir mehr Zeit uns zum Gebet nehmen, um dich zu suchen, mit dir zu sprechen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Denn du kannst kommen zu einer Stunde, wo wir es gar nicht meinen. Herr, und niemand soll unvorbereitet sein. Niemand soll nachlässig sein. Niemand soll die Stunde verschlafen. Nur die, die bereit waren, die gingen zu dir, mit dir in der Hochzeitssaal, im Hochzeitssaal. Herr, und wie viele Kinder Gottes leben so oberflächlich, gleichgültig, vergib ihnen. Herr, bekehre ihre Herzen, bringe sie zum Vater, dass sie wirklich Jesus lieben über alles in der Welt. Ich segne deine Kinder, dein Volk, die dein Wort auch heute Abend gehört haben. In Jesu Namen. Amen.